Ja, guten Morgen. Haben Sie schon gesehen, dass wir eine schöne Erneuerung haben in unserem Raum? Haben Sie das festgestellt? Schauen Sie mal rum. Haben Sie es nicht gesehen? Wir haben einen wunderbaren neuen Beamer. Und deswegen konnten wir zum ersten Mal den Film laufen lassen. Der Film ist schon ein paar Monate fertig. Aber ich habe gesagt, den Film wird nicht gezeigt mit diesem alten Beamer. Denn da sehen wir gar nicht, was da eigentlich im Hintergrund abläuft. Aber jetzt haben wir einen wunderbaren neuen Beamer. Und vielen Dank, Stefan und Martin, Sie sitzen da. Unser Einsatzteam hat das wunderbar hier hinauf gemacht. Und ja, wir haben Freude, aller Freude dran. Vielen Dank. Ja, und auch Sonja, vielen Dank. Wir haben überlegt, Sonja, wir beide haben überlegt, beziehungsweise ich habe dich mal so angesprochen, wie ist eigentlich die Bezeichnung von Sonja? Sonja ist angestellt zu 30%. Was ist ihre Aufgabe? Und wir haben uns geeinigt auf eine Bezeichnung, sie heißt Pastoralassistentin. Und wir haben gedacht, das ist eine gute Bezeichnung, das bringt zum Ausdruck, was sie ist. Also sag nicht, sie ist Mädchen für alles, sie ist irgendwie Gemeindearbeiterin oder was weiß ich. Sie ist Pastoralassistentin, das ist ihre Bezeichnung. Nur mal, dass man das weiß, wir haben das so als Kommunikation miteinander abgemacht, dass wir so gleich sprechen. Ist das okay? Ja, gut. Wunderbar. Ja, manchmal ist das so undefiniert und dann ist das für Sie auch ein bisschen komisch. Ja, wir machen weiter in unserer Reihe Nachfolge feiern. Und jetzt heißt der zweite Teil gemeinsam und persönlich. Ich glaube, es sind insgesamt 8 Botschaften zu diesem Thema. Und heute haben wir ein Thema, da sind wir alle schon mit konfrontiert worden. Es geht um das Thema der Toleranz, Segen und Grenzen der Toleranz. Und dann als Unterthema Position beziehen ohne Sturheit. Ja, das ist nicht nur ein Thema für eine Predigt, das ist eigentlich ein Thema für ein ganzes Leben. Mit diesen Fragen sind wir ständig konfrontiert. Was sind die Freiheiten und wo verlaufen die Grenzen? Das haben wir als Kind schon gespürt. Und wir haben den Eindruck, die Kinder heute, da sind die Grenzen ein bisschen weiter, die sind etwas freier. Schade, bin ich nicht in dieser Zeit aufgewachsen, sondern war es noch zu meiner früheren Zeit. Ja, ich weiß es nicht. Ja, wo orientieren wir uns, wenn es um diese Grenzen geht, zwischen Toleranz und Freiheit, zwischen Segen, aber auch dann eben die Grenzen der Toleranz? Nun, das Beispiel ist natürlich Jesus Christus. Und in Jesus Christus stellen wir eine uneingeschränkte Toleranz fest, wenn es um die Annahme von Menschen geht. Es gibt keinen Mensch auf der ganzen Welt, der von Christus abgelehnt wird. Egal wie seine Hautfarbe ist, wie seine Intelligenz ist, wie sein sozialer Stand ist. Jesus hat keinen Unterschied gemacht und damit viele provoziert. Er war toleranzoffen, ganz frei gegenüber jedem Menschen. Und das ist für uns eine wichtige Wegweisung. Ja. Er hat also neue Werte geprägt in der Toleranz gegenüber Menschen. Dass der Jude nicht mehr wert ist als der Ausländer, dass der Gesunde nicht mehr wert ist als der Kranke, dass der im Gesetz bewahrte Mensch nicht mehr wert ist als die Hure oder die Zöllner, die gefallen sind. Jeder Mensch ist geschützt. Und davon haben wir auch vieles übernommen. In Deutschland hat man ja diesen ersten Grundsatz im Gesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das finde ich so toll. Und dass die Menschen manchmal nicht wissen, wir haben diese Werte aus der Bibel. Wir haben diese Werte von Jesus Christus. Aber bei aller dieser wunderbaren Freiheit, die Christus gibt, diese Toleranz gegenüber jedem Menschen, sehen wir auch, dass er ganz scharfe Grenzen ziehen kann. Und dass er sehr scharf reagieren konnte, zum Beispiel gegenüber den Pharisäern. Dass er sie sogar weißgetünchte Gräber nennen konnte. So scharf konnte er sein, wo er merkte, diese Menschen machen Grenzen gegenüber anderen Menschen, die nicht sein dürfen. Und er musste sie richtig wachrütteln. Und er hat Grenzen gezogen, bis hierher und nicht weiter. Und das ist falsch. Und er wurde mal ganz scharf, wenn es darum ging, dass das der Tempel Gottes, sein Heiligtum, entweiht wurde und hat die Leute rausgeschickt und die Tische umgeworfen. Also hat auch Grenzen gezogen. Und wo Petrus ihm einmal sagte, Jesus, du musst ja nicht ans Kreuz gehen, das ist doch nicht richtig, das ist nicht gut. Da hat er eine Grenze gezogen und hat gesagt, geh hinter mich, Satan. Also Jesus konnte auch schon Grenzen ziehen. Aber nun geht es heute Morgen darum, wo liegen nun die Grenzen? Wann müssen wir sagen, das muss man annehmen, da muss man in der Liebe bleiben, da muss man frei sein. Und wo muss man sagen, halt, jetzt ist eine Grenze gegeben. Wir haben einen interessanten Text, guckt, jetzt kann man den super lesen, das ist doch toll, oder? Obwohl ich den nicht immer fett gedruckt habe, ist aber herrlich, ja? Also, das ist dieser Text aus Galater 2, Vers 11 bis 16. Lest mal mit mir mit, möchte dann so ein bisschen durch diesen Text hindurchgehen. Als aber Petrus nach Antiochia kam, Antiochia lag außerhalb von Israel, ganz im Norden, im heutigen Türkei, ungefähr 800 Kilometer, ich habe es extra in Google Maps ein bisschen nachgeguckt, wie weit das war, 800 Kilometer von Jerusalem entfernt, also eine Außenstation, ja, die aber sehr groß geworden war, komm nachher noch drauf. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus öffentlich vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Paulus wird ganz scharf, wenn er sieht, der Petrus, der ändert seine Position und der ändert in seiner Handlungsweise das Evangelium von Jesus. Der setzt Grenzen, wo man keine Grenzen setzen darf. Zwischen Kulturen, zwischen Menschen aus dem Judentum und aus dem Heidentum. Und selbst hat er das gelernt, dass man mit den Heiden Gemeinschaft haben kann, mit ihnen essen kann. Er hat selbst erlebt, er wurde vom Heiligen Geist zu Cornelius geschickt und hat diesen Mann und viele mit ihm in seinem Haus getauft. Und nun auf einmal kehrt er das Ganze wieder zurück. Und da wird er scharf, dieser Paulus, weil das ist nun, was hier passiert, eine Angriff auf die Grundlage von Gemeinschaft unter Gläubigen. Es ist ein Angriff auf die Grundlage der Gemeinde. Ja, es ist ein Angriff Satans, wo er besonders versucht, die Leiter der Gemeinde vom Evangelium wegzubringen. Die Verführung der Gemeinde fängt praktisch immer von den Leitern her an. Kannst du durch die Kirchengeschichte gehen. Nicht beim Volk, nicht bei den einzelnen Gläubigen, immer bei den Leitenden, bei der Verkündigung. Und so versucht es hier auch gerade den Petrus zu vereinnahmen und dann die einflussreichen Leute, die diese lange, lange Reise über viele Wochen und Monate bis nach Antiochia gemacht haben, um nachzugucken, ob die alles da richtig machen. Die will er nun versuchen zu verführen, dass die Gemeinde wieder in das Alte zurückrutscht. Und das hat er erkannt. Ja, und wir merken, über die Gemeinde wacht Christus, dass das nicht passieren durfte bis heute. Wer die Kirchengeschichte studiert, der stellt fest, von Anfang an gab es so viele Strömungen, viele sektiererische Strömungen und manchmal mächtige Strömungen. Und auch politische Bewegungen, wo man versucht hat, die Kirche zu vereinnahmen oder zu töten oder Religion als Opium für das Volk zu bezeichnen und so weiter und so fort. Und es ist bis heute nicht gelungen, weil Jesus über die Gemeinde wacht. Aber es ist ein ganz heikler Moment jetzt in der Gemeinde. Und entscheidend ist dieser Vers 16, der Abschluss von unserem Predigtabschnitt. Da bringt Paulus auf den Punkt, warum es jetzt geht in der Auseinandersetzung mit Petrus, dass er sich von diesen Heiden absondert und sich nun auf einmal nur noch zu dieser jüdischen Elite hält. Denn er sagt hier, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht, also nicht zurück zu dem, dass die etwas Besseres sind, Christen erster Klasse und Christen zweiter Klasse und es eine Trennungslinie durch die Gemeinde geht. Nein, es ist also hier keine Randfrage. Denn Paulus war in Randfragen offen. Er hat sogar zu Timotheus und Titus, seine Begleiter, gesagt in einem Brief, die Streitfragen über Geschlechtsregister und so weiter meide. Also darüber will ich nicht diskutieren, sagt er. Auch mit den Leuten in Korinth wollte er nicht streiten, wer weiß es besser und wer hat die mehr Gaben und so weiter und so fort. Da hat er sich bewusst rausgehalten. Hat er so viel erlebt, auch an übersinnlichen Erfahrungen. Das hat er nicht ins Zentrum gestellt. Nein, das war für ihn nicht wesentlich. Und in der Mitte von einem großen Streitthema, 1. Korinther 12, die Gaben, und 1. Korinther 14, das Zungenreden, setzt er ganz bewusst das Kapitel 13 mit den Worten, ich will euch einen besseren Weg zeigen. Darum geht es. Also es ging ihm hier nicht um eine Randfrage. Es war etwas Wesentliches, was hier nun drohte, zu passieren. Und darum griff er ein. Es war also auch nicht ein persönlicher Disput zwischen Paulus und Petrus. Denn bei persönlicher Auseinandersetzung war Paulus sehr großherzig. Er sagt in dem Philipperbrief von Menschen, die Christus gepredigt haben, aus Neid gegenüber den Paulus. Was soll's, sagt er. Lass doch, wenn nur Christus gepredigt wird, dann freue ich mich. Das war seine Größe gegenüber anders denkenden Menschen im Reich Gottes. Nein, hier geht es um die Grundlage des Evangeliums und der Gemeinde zwischen Gesetz oder Glaube an Christus. Das war das Thema der Briefe und das war auch das Thema der Reformation. Was steht im Zentrum? Und Luther hat dafür gekämpft. Das ging ihm nicht um seine Sache, das ging ihm nicht um eine Randfrage, es ging ihm um die Grundlage, worauf die Kirche gebaut ist. Zurück zum Evangelium. Und da sehen wir das nun auch in diesem Text. Was ist dann die Grundlage der Gemeinde? Durch den Heiligen Geist macht die Bibel deutlich, dass die Grundlage vom Werk von Jesus natürlich, vom Erlösungswerk, für alle Menschen ist. Martin Birk hat gepredigt, wo diese Serie angefangen hat, über Pfingsten. Und am Pfingsten waren Juden aus 17 verschiedenen Sprachregionen zusammen. Mindestens 17, denn 17 Sprachregionen werden erwähnt in Apostelgeschichte 2. Also Gott sagt von Anfang an, das Evangelium ist für die Menschen aller Sprachen, aller Kulturen, für die ganze Welt. So beginnt es. Und dann wurde das nicht gleich verstanden von den Juden, denn bis dahin war das alles nur für Juden. Und was musste dann Gott tun? Dann musste dieses Sprachwunder geben, auch bei Heiden. Und das ist passiert bei dem Cornelius. Und da war Petrus selbst Zeuge, wo der Heilige Geist ihn aufforderte, mitzugehen mit Cornelius, denn der betet, der sucht auch Gott. Und da machte er die Erfahrung, dass auch diese Menschen in diesen neuen Sprachen sprechen und dass Gott genauso dort gegenwärtig ist wie damals bei Pfingsten. Und er merkte daran, hey, das Evangelium ist nicht nur für Juden, ist auch für Heiden. Und dann beruft Gott auf eine besondere Weise den Paulus, kennen wir die Geschichte, auf dem Weg nach Damaskus. Und was bekommt er für einen Auftrag? Hier, der Christ Hananias aus Damaskus bekommt einen Auftrag. Der Herr sprach zu ihm, zu dem Hananias, geh nur hin zu diesem Paulus, der noch nicht gläubig war, der betete, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage. Und von Anfang an, bei der Berufung, bei der Bekehrung von Paulus, sehen wir drei Aufgaben: vor Heiden, vor Könige und vor das Volk Israel. Und das war die Grundlage, worauf Gott baute. Und so ging es auch weiter. Dann kamen die Missionsreisen. Und Paulus wollte gar nicht nach Europa, er wollte in Asien bleiben. Und er ging nach Europa nicht, weil es ihm irgendwann bewusst wurde, da leben auch noch Menschen, sondern weil der Heilige Geist ein Wunder gab, eine Vision, dass ein Mann sah, ein mazedonischer Mann, der ihn rief und ihm winkte, komm herüber und hilf uns. Und da wusste er von Troas aus, ich muss rüber nach dem heutigen Griechenland. Und darum kam es nach Europa. Das war Gottes Wille. Also von Anfang an wird klar, die ganze Linie ist deutlich. Grundlage ist, wir sind zusammengeschlossen, wir sind alle eins, nicht einer ist wichtiger als der andere. Und das war jetzt bedroht in diesem Auseinandersetzen zwischen Petrus und Paulus. Gott baut seine Gemeinde in einer neuen Einheit, den allen gilt. Und nun drohte ein dreifacher oder vierfacher Rückfall. Und wer mitschreiben kann, dann schreibt euch das mal auf, weil dieser Rückfall droht bis heute. Dort, wo Gott etwas tut. Es drohte erstens der Rückfall im Gesetz. Das war das Erste. Und Paulus hat das erkannt. Er war der scharfe Denker und Lenker für die Gemeinde. Er hat es genau erkannt, was jetzt die Folgen sind, wenn er hier nachlässt, wenn er hier nicht eingreift. Rückfall im Gesetz. Das Zweite ist Rückfall in Machtpositionen. Rückfall in Machtpositionen. Und das sieht man in Gemeinden, wo es anfängt zu stagnieren, sieht man Rückfall im Gesetz, sieht man Rückfall in Machtpositionen. Jetzt kommen die Leute von Jerusalem und die wollen mal sagen, wie die arme Schlucker da in Antiochien es machen soll. Und so hat man es früher gehabt. Das war Gesetz, das war Machtposition und das war das Dritte, Rückfall in die Heuchelei. Jetzt tun wir eine Maske auf. Und Paulus denkt, Mensch, das kenne ich alles von früher, nur nicht das. Und das passiert überall bis heute, wo Gemeinde stagniert. Rückfall in Gesetz, Rückfall in Machtpositionen, Rückfall in Heuchelei. Und dann haben wir noch so einen frommen Club. Und passiert nichts mehr. Und die Gefahr ist Ansteckung. Die Gefahr ist Ansteckung. Denn wenn wir hier zurückgehen nochmal, da sehen wir, mit ihm heuchelten auch die anderen Juden. Auf einmal wurden sie angesteckt, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Seht ihr die Gefahr, die daraus entsteht? Jetzt wird es eine heuchlerische Gemeinschaft. Das wäre schlimm. Und stell dir vor, der Barnabas wäre nicht gewarnt worden und dann wäre rausgegangen mit so ein bisschen Gesetzlichkeit auch noch, um das zu predigen, dass die Juden eigentlich doch ein bisschen besser sind als die anderen. Dann wäre die ganze Missionsarbeit von diesen Aposteln geschwächt worden, schwer geschwächt worden. Darum greift er also ein und leistet Bruderhilfe. Das ist eine Bruderhilfe der etwas rabiaten Art. Das haben wir nicht so gern, oder? Ich habe auch schon mal solche Bruderliebe erlebt, aber da waren wir nicht unbedingt sympathisch, wenn man so von jemandem zurechtgewiesen wird. Man sagt, den Kopf gewaschen bekommen. Naja, eigentlich sollten wir die Füße waschen, sagen wir. Aber ja gut, das sind so Sprüche. Aber manchmal kommt man auch ein bisschen so, oder? Und das muss nicht immer falsch sein, Leute. Es ist immer die Frage, worum es geht. Es ging Paulus nie darum, dem Petrus einen Dolchstoß zu geben. Sondern was hier auf dem Spiel steht, ist, dass Petrus dem Evangelium einen Dolchstoß gibt. Und das ist viel schlimmer. Und das hat Paulus erkannt. Der war halt der scharfe Denker. Seht, da waren auch zwei Charaktere. Der Petrus war der Sanguiniker, der Herzensmensch. Das ist immer so gern und so harmoniebedürftig. Da wollte er das. Mit Jesus, nein, nur nicht ans Kreuz und wir alle miteinander und so weiter und so fort. Aber der Sanguiniker gibt auch mal schnell ein bisschen nach, wenn es dann schwierig wird und so. Und der Paulus, der war der Choleriker, der war der Denker und Lenker der Gemeinde. Man hat gesagt, bei aller Liebe, Petrus, aber das ist keine Liebe, so wie du das machst. Das ist falsch. Das entspricht nicht dem Evangelium. So kommen auch Charaktere natürlich manchmal zusammen. Aber es ging Paulus nicht darum, ich setze mich durch und Petrus muss nachgeben. Es ging ihm wirklich nur, hier lesen wir es ganz deutlich, es ging ihm wirklich nur um das klare Evangelium. Die Grundlage ist der Glaube an Jesus. Und da sind die Leute in Antiochia nicht weniger gut als die in Jerusalem. Und es geht nicht um das Gesetz. Ja, Bruderhilfe kann schmerzlich sein. Ja. Und trotzdem sollen wir diese Art von Bruderhilfe nicht scheuen. Das heißt, es gibt eine Grenze von Toleranz, wo Paulus sagen musste, hier hört meine Toleranz gegenüber das, was Petrus tut, auf. Hier darf ich nicht nachgeben. Hier muss ich einschreiten. Das gibt es manchmal. Sonst wird die Kirche unwirksam und letztlich kann sie kein Leben mehr verbreiten und stirbt. Das darf nicht sein. Also es braucht in solchen Situationen zwei Sachen. Es braucht einen klaren Kopf, wo man die Dinge ganz klar sieht, dass man die Wahrheit erkennt. Und zweitens braucht es Zivilcourage. Das ist in unserem Leben genauso. Wir brauchen eine klare Erkenntnis, den haben wir manchmal. Wir sehen, wie es falsch läuft. Und dann brauchen wir zweitens Zivilcourage. Dass wir aufstehen und das nicht unbenannt lassen, was nicht gut ist, sondern hinstehen. Das sind nicht so viele. Wahrscheinlich hat es zu Luthers Zeiten viele gegeben, die haben sich geärgert an diese Kirche und an diesen Priestern und wie sie das gemacht haben mit dem Ablass. Das hat viele genervt. Aber Luther musste aufstehen und Luther musste vorangehen. Und als Hitler an die Macht war in Deutschland, dann haben viele gewusst, das ist nicht gut, das ist falsch. Aber sie wussten, wenn ich aufstehe und dagegen halte, dann kann das mir das Leben kosten. Und da braucht es trotzdem Leute wie Bonhoeffer, sagen nein und ich stehe auf. Das ist das Ende von Toleranz jetzt. Hier gibt es keine Toleranz gegenüber solch einem Reich. Hier muss man das Wort ergreifen und etwas sagen. Und das ist auch weltlich heute noch so. Denkt man an den Edwin Snowden oder denkt man an die Journalisten in der Türkei oder Christen, die irgendwo auf dieser Welt verfolgt werden. Es gibt Situationen, da braucht es neben der Erkenntnis der Wahrheit Zivilcourage. Wir stehen hin. Denn wenn man das tut und sich gegen die Masse stellt, dann hat man einen schweren Stand menschlich. Dann wird man manchmal geächtet, ja, können Nachteile entstehen. Und dann denken manche, wenn sie in der Arbeit sind, oh, ich sage lieber nichts, könnte meine Karriere gefährden. Wissen Sie, dass von den Wissenschaftlern sehr viele nicht an die Evolutionstheorie glauben, Biologen und so weiter, ganz viele, aber es nicht sagen, denn wenn sie es sagen, ist ihre Karriere im Eimer. Die wissen das. Wenn ich mich gegen die Evolutionstheorie stelle und noch eben sogar sage, ich bin ein Kreationist, dann können sie ihre Karriere vergessen, menschlich gesprochen. Aber es ist nur ein Teil der Wissenschaft, die wirklich glaubt, dass die Evolutionstheorie so ist, wie sie dargestellt wird. Und viele sehen ganz, ganz große Mängel. Aber sie haben keinen Mut aufzustehen. Und die Bibel gibt so viele Zeugnisse davon, dass Gott über die Karriere eines Menschen wacht. Ich habe drei Beispiele, die sind ganz markant in der Bibel. Die sind ausführlich beschrieben von Josef im Alten Testament. Die Brüder haben ihn verkauft, er ist in eine Zisterne geworfen, verkauft nach Ägypten. Und er kam ins Gefängnis und so weiter, jahrelang. Und Gott hat über seine Karriere gewacht. Er wurde Kanzler in Ägypten. Dann denke ich an David, der von seinem Schwiegervater Saul so verfolgt war, der fliehen musste in der Wüste, in Höhlen, der sich einmal als ein Besessener dargestellt hat, um sich zu schützen. Und Gott hat über seine Karriere gewacht. Eine ganz lange Geschichte mit David. Dann denke ich an die dritte Person, an den Daniel, den man auch versucht hat, einen auszuwischen, zu überlisten, diplomatisch mit irgendeinem Gesetz, der ihn dann zu Fall bringt. Und er kam sogar in der Löwengrube und Gott hat über seine Karriere gewacht. Gott wacht über sein Kind. Leute, haben wir Mut, auch mal zu sagen, hier ist eine Grenze.
Hier mache ich nicht mehr mit.
Kannst du das in deine Position? Natürlich. Denn deine erste Position ist deine Position, die du einnimmst gegenüber dem lebendigen Gott und gegenüber Jesus Christus. Ja, jetzt gehen wir diese Situation etwas näher an und schauen, was habe ich jetzt hier? Hier habe ich etwas durcheinander gebracht. Ja, jetzt habe ich zwei Bibelstellen ein bisschen verwechselt, Entschuldigung. Das habe ich jetzt vergessen. Ja, haben wir auf mein Konzept weggekommen. Das wollte ich aber trotzdem noch sagen. Ganz wesentlich, die Grundlage ist nicht mehr das Gesetz, sondern die Grundlage ist das, was Gott tut durch seinen Geist. Und Paulus hat das nochmal deutlich gemacht in seinen Briefen, wo er sagt hat, den Geist löscht nicht aus. Und dann sagt er etwas hier im Korintherbrief, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Er wusste ganz genau, wenn wir zurückkämen zu diesem buchstäblich gesetzesmäßigen, was vom Judentum herkommt, dann töten wir Gottes Wirken ab in einer Gemeinde. Die Buchstabe ist nicht nur nutzlos, sie tötet. Sie hat eine aktiv tötende Wirkung. Der Geist macht lebendig. Und Paulus merkte, Gott macht etwas neu in Antiochia. Und jetzt darf das nicht kaputt gemacht werden durch die Elite von Jerusalem. Die kommen mit dem Alten wieder. Nein, das ist nicht gut. Was passierte nun genau in Antiochia? Das wollen wir sehen. Denn es ist ganz interessant. Bis zu der Mitte von der Apostelgeschichte ist das Zentrum des Geschehens Jerusalem. Ab der Mitte der Apostelgeschichte, ab Kapitel 13, bis zum Schluss, Kapitel 28, ist das Zentrum des Geschehens Antiochia. Alle Missionsreisen und das Reden vom Heiligen Geist geht von Antiochia aus, nicht von Jerusalem. Der Heilige Geist sprach, sendet mir aus, Paulus und Barnabas, zu dem Werk, dazu ich sie berufen habe. Das war in Antiochia. Kommen sie zurück nach der ersten Missionsreise in Antiochia, werden ausgesandt, zweite Missionsreise. Und das wurde zum Zentrum. Und das hat sicher auch menschliche Empfindungen in Jerusalem ausgelöst. Und deswegen sind sie dorthin gekommen. Werden wir jetzt abgelöst? Das ist ganz so einfach. Das ist wie heute, wo wir immer noch meinen, das Zentrum des Christentums ist Europa. Leute, forget it. Ist schon längst vorbei. Das Zentrum vom Christentum ist schon längst nicht mehr Europa. Nicht mal mehr Amerika. Wir sprechen immer von der dritten Welt. Aber in der Missionsgeschichte sprechen wir heute von der Zweidrittelwelt. Das heißt, zwei Drittel der Christen wohnen in dieser sogenannten dritte Welt. Und da wirkt Gott und handelt Gott heute. Und heute kommt es mir manchmal vor, Europa ist wie das alte Jerusalem, das noch behauptet und kontrollieren will, ob alles gut geht. Und Gott ist schon längst weitergezogen. Wir haben es nur noch nicht gemerkt. Untersuchungen zeigen, dass in China man erwartet, wenn es so weitergeht, dass im Jahr 2050 ungefähr ein Drittel der Chinesen gläubig sein wird. Und das macht die politische Führung sehr Angst, denn das Evangelium verbreitet sich besonders im Kader, unter den gebildeten Menschen in China. Interessant, ne? Haben wir gar keine Ahnung von hier in Europa. Die Kirche geht so langsam ein. Nein, 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 ist nicht so. Aber es verlegt sich von Jerusalem nach Antiochien. Und das ist hier auch mit einem Punkt. Und jetzt wollen wir mal lesen, darum haben wir ein paar Dinge gelb. Also, lest mal mit, was da genau los war. Das ist aus Kapitel 11. Die aber zerstreut waren, von Jerusalem aus, weil Verfolgung war, wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia und verkündeten das Wort niemanden als allein den Juden. So war es bis dahin. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ging, zum Kontrollieren, ist das alles richtig und in Ordnung und macht Gott das wohl richtig da. Und dann geht es weiter. Und als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an den Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber ging nach Tarsus, Paulus zu suchen, Saulus zu suchen, sind ungefähr 11 bis 15 Jahre dazwischen, wissen wir als Ausleger. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Also hier passiert etwas ganz Interessantes. Gott tut etwas Besonderes in Antiochia. Ich habe es extra gelb hier angestrichen. Es war da eine große Anzahl gläubig. Viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Und sie lehrten viele. Das sind nicht nur so Krüppeln gewesen wie wir. Man kann davon ausgehen, dass das tausende Leute waren. Tausende Leute waren gläubig geworden in Antiochia. Sodass sie sogar in der Gesellschaft einen Namen bekamen. Christus. Die Gesellschaft wurde verändert durch die Gemeinde in Antiochia, dass das bis nach Jerusalem kam. Was da passiert an diesem Ort? Darf das wohl sein? Und Barnabas wird geschickt, um das zu kontrollieren und er ist total begeistert. Ja. Und er mahnte sie, bleib beim Herrn und so weiter, Vers 23. Ist er so wirklich ganz überzeugt? Wird dann wieder zu Wanken gebracht, wenn der Petrus da kommt mit diesen Leuten. Also, und zum ersten Mal an diesem Ort wird das Evangelium nicht nur Juden gebracht, sondern auch Heiden. Hier, Antiochia, das lesen wir. Sie verkündeten das Wort zu niemand als allein den Juden. Und hier kommen die Menschen von Zypern und Kyrene, Gläubige, wahrscheinlich auch Judenchristen dann, und redeten auch zu den Griechen. Die waren auch da. Die hat man nicht mehr wieder wie eine Kultur, die man irgendwie auf die Seite lässt. Ausgeschlossen, sondern man hat das Evangelium ihnen gebracht und hat man gemerkt, Gott macht eine Tür auf. Und dann strömten die in die Gemeinde rein. Und die Gemeinde wurde ein Vorbild von einer multikulturellen Gemeinschaft des Glaubens. Wunderbar, was Gott tut, ein Zentrum, da spricht er denn durch den Heiligen Geist, da sendet er Paulus und Barnabas aus, nicht von Jerusalem aus, kam diesen Auftrag von der Mission, sondern von Antiochia aus. Nicht nach Jerusalem kehrte Paulus zurück, um sich wieder ermutigen und zurüsten und trösten zu lassen und zu informieren, sondern nach Antiochia. Ja, das kann man sich vorstellen, dass das auch Neid ausgelöst hat. Ja, und nun kamen diese Leute also in Galater 2, wo wir den Text gelesen haben, nach Antiochia und wollten mit dem Petrus zusammen die Sache mal wieder ein bisschen in Ordnung bringen, in ihrem Sinn. Ja. Und Paulus merkt, was hier passiert, ist ein Todesstoß vom Evangelium. Hier wird Kreuz und Auferstehung, dass Jesus für alle gestorben ist und alle liebt und alle in die gleiche Gemeinschaft, auf gleicher Basis stellt, mit Füßen getreten. Und da braucht es nun mutige Zeugen. Toleranz ist in gewissen Fragen sehr gut und wichtig. Im Umgang mit Menschen ist es immer gefragt. Toleranz, Respekt und Achtung und Liebe. Aber sie darf uns nicht zum Heuchler machen. Das wäre dann zu weit, das wäre falsch. Ja, und das ist nun in unserer Zeit manchmal ein Problem, dass wir in einer Welt leben, wo es eine Art von Toleranz gibt, wo man meint, jetzt darf man nicht mehr sagen, das ist wahr und das ist falsch. weil die Wahrheit relativ ist. Weil wir als Christen erzogen worden sind, sehen wir das als Wahrheit an. Aber wären wir als Buddhisten erzogen, würden wir das als Wahrheit anschauen. Also wir sollen unsere beschränkte Welt doch sehen und können doch nicht sagen, es gibt nur eine Wahrheit. Also diese Art von Toleranz muss man heute bejahen. Und wenn man die nicht bejaht, dann wird man angegriffen. Also diese Denkweise, alles ist erlaubt und niemand hat die letzte Wahrheit, so weiter, wird zu einem Gesetz. Und dann werden diese Menschen, die diese Wahrheit anhängen, die diese grenzenlose, alles ist gut und alles darf man machen, werden auf einmal zum Maßstab und werden in ihrer Art ganz intolerant. Denn wenn man da nicht mitmacht, dann wird man angegriffen. Ich weiß nicht, ob jemand von uns dabei war beim Marsch des Lebens in Zürich. Wie diese Christen, die für das Leben demonstrierten, gewalttätig angegriffen wurden, beleidigt wurden und so weiter, versuchen zu hindern an ihrem Marsch. Da merken wir auf einmal, halt, diese sogenannte tolerante Gesellschaft ist gar nicht tolerant. Wenn wir nicht für Ehe für alle sind, so wie es jetzt beschlossen wurde in Deutschland, dann werden wir für manche als intolerant angeschaut. Ja. Seht, diese Art von Toleranz, die heute gefragt wird, Leute, wo kommt sie her? Sie ist ein Ausdruck erstens von Orientierungslosigkeit. Der Mensch weiß nicht mehr, was er glaubt. Das ist der erste Ausdruck. Und der zweite Ausdruck von dieser sogenannten grenzenlosen Toleranz ist nicht nur ein Ausdruck von Orientierungslosigkeit, sondern auch von Gleichgültigkeit. Es interessiert mich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will mein Leben leben. Stör mich nicht. Und wir Christen sind Störfaktoren, wenn wir sagen, wir lassen dich nicht in Ruhe. Und Luther sagt, wir lassen dich nicht in Ruhe. Und Bonhoeffer hat gesagt, wir lassen euch nicht in Ruhe. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde auch im rechten Sinne Protestanten sind. Wir lassen euch nicht in Ruhe. Nicht, weil wir euch ärgern wollen, aber weil wir überzeugt sind, es gibt eine Wahrheit in Christus, die dürfen wir nicht verschweigen. Da haben wir einen Auftrag. Und da müssen wir manchmal mutig auftreten. Ja, wir können nicht immer schweigen. Ich komme zum Schluss. Wie sollen wir es dann halten? Ah, da habe ich wieder was vergessen. Leute, heute bin ich ein bisschen durcheinander. Aber das ist trotzdem auch nochmal wichtig. Ich will immer so kürzen jetzt schon, ja, dass ich dann durcheinander komme. Hier wollte ich nochmal deutlich machen, dass es Antiochia zum Zentrum wird. Also praktisch wie eine Konkurrenz zu, so haben es manche empfunden, zu Jerusalem. Denn was passierte da? Das wollte ich nochmal zeigen. In der Gemeinde von Antiochia gab es, und nun sehen wir die bunte Vielfalt, werden fünf Leute erwähnt, eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus, also Paulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiteren Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Ja, also wir sehen hier von Anfang an eine ganz bunte Leitungsmannschaft, Leitungsgruppe. Barnabas. Also der kam ja von Jerusalem, der war anerkannt, der war der Barmherzige, der seine Ländereien geschenkt hat und so weiter. Simeon, das war ein Farbiger, ein Schwarzer. Lucius von Kyrene, der kam auch von auswärts. Manaen, das war ein, würden heute sagen, Adliger, ja, der mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war. Und dann Paulus, dieser scharfe, kluger, intelligenter Mann. Also eine ganz interessante Gruppe hat Gott zusammengestellt. Und in diese Gruppe beten sie und fasten sie und der Geist Gottes wirkt. Und er nimmt das zum Zentrum für die Mission. Und es geht da hinaus. Das war für Jerusalem nicht so einfach menschlich gesehen, dass sie auf einmal zweite Stelle waren. Wie machen wir es nun, wenn wir mit Menschen reden? Das ist einfach schon mal so ein paar Hinweise. Und wir wollen von Christus sprechen. Aber es sind Grenzen der Toleranz auch gegeben. Ich habe Ihnen mal so ein paar Dinge aufgeschrieben. Rede nicht, um Recht zu bekommen. Das müssen wir nicht. Wir müssen auch nicht Gott verteidigen. Gott ist stark genug, der kann sich selbst verteidigen. Der braucht dich nicht. Muss nur Zeuge sein. Sagen, was du selbst erlebt hast. Und das gebraucht Christus und dadurch redet er. Bleibe bewusst in der persönlichen Beziehung mit deinem Herrn. Das heißt, ich gehe mit Jesus in das Gespräch hinein, ganz bewusst. Und ich bete auch darum und ich frage Menschen, mich zu unterstützen. Manchmal steht man vor einem wichtigen Gespräch und sagt, betet auch für mich. Ich gehe mit Gebetsunterstützung und ich gehe hören. Ich höre auf das, was der andere sagt. Ich habe nicht nur ein Konzept mit meinen Argumenten. Manchmal ist das so, gell? In der Arena, dann sprechen da die Leute so mit und gegeneinander und dann hat man manchmal, so sieht man, die Leute haben so genau ihre Zettelchen und wenn der gleich notiert, dann kann ich den nächsten Pfeil abschießen und so. Das ist nicht unser Auftrag. Wir hören den anderen und wir hören durch das, was der andere sagt, auch was Gott, was willst du mir sagen? Ja. Und auf einmal kommt der Geist Gottes mit ins Gespräch. Wir kriegen eine Sensibilität für das Gegenüber. Ja? Und wir gehen mit dem Verlangen zu helfen, nicht zu richten. Ich hörte eine Predigt, wo jemand sagte, es gibt zwei Stühle. Der eine Stuhl ist der Richterstuhl und der andere ist der Gnadenstuhl. Auf welchem Stuhl sitzt wer? Auf der Richterstuhl sitzt Gott, nicht ich. Und auf der Gnadenstuhl darf ich sitzen und lade ich Menschen ein. Lade ich sie ein, auf den Richterstuhl Platz zu nehmen? Nein, ich lade sie ein, auf den Gnadenstuhl Platz zu nehmen. Da sitze ich auch. Also das fand ich so ein tolles Bild. Ja. Und so wollen wir es auch halten in diesen Gesprächen. Und wir wollen persönliche Angriffe, auch wenn uns Unrecht widerfährt, unterlassen, sachlich bleiben und in der Liebe des Herrn. Aber wie Paulus auch, Widersprüche aufdecken und Konsequenzen zeigen. Und wenn wir so mutig sind und in der Liebe und in der Klarheit des Evangeliums bleiben, wird Gott uns gebrauchen. Weil er uns liebt und weil er diese Menschen liebt und möchte, dass der Mensch zum Glauben an Christus findet. Gott hat selbst ein Anliegen für das Leimental und für unsere Gemeinde. Gib ihm einfach Raum. Gib ihm Raum. Und er will dich gebrauchen. Wollen wir noch beten zusammen? Herr, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist lebendig. Und in dieser Situation, wo Petrus so klar und so mutig und auch vielleicht für manche so scharf auftritt und den Petrus ein bisschen beschämt. Ja, da wollte er nicht den Petrus verletzen. Da wollte er nicht irgendjemand bloßstellen, sondern da wollte er das Evangelium auf den Leuchter stellen. Da wollte er Schaden abwenden von der Gemeinde. Da wollte er die Grundlage klar behalten. Und wenn wir das sehen, Herr, in unserem Umfeld, in unserem Leben, in unserer Familie, da haben wir auch den Auftrag, klar zu sein, mutig zu sein, zu sagen, hier ist jetzt eine Grenze. Hier kann ich nicht mehr tolerant sein. Hier nimmt Sünde Einzug. Hier werden Menschen abgewiesen, die Gott liebt. Hier wird ein Fundament zerstört, worauf wir gemeinsam bauen sollen. Herr, zeige uns den Weg. Gib uns Liebe und gib uns Klarheit. Gib uns auch zu viel Courage. Vielleicht sind wir in unserer Arbeitssituation schon manchmal an einen Punkt gekommen, wo wir sagen müssen, jetzt habe ich geheuchelt. Jetzt war ich nicht mutig. Jetzt habe ich geschwiegen und ich sollte reden. Herr, hilf uns. Du wirst uns sicher noch eine zweite Chance geben. Hilf uns, dass wir dann mutig sind, dass wir für dich da sind, dass wir Zeugen von Jesus Christus sind. Amen.